Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte mit euch heute Morgen die fünfte Posaune, das erste W, gemeinsam mit euch studieren. Im Christus kommt bald auf Seite 12 heißt es, wir sollten das Wort Gottes viel gründlicher studieren. Vor allem die Bücher Daniel und die Offenbarung verdienen so viel Aufmerksamkeit wie nie zuvor. Das Licht, das Daniel von Gott empfing, war ganz besonders für diese letzten Tage gedacht. Das Buch des Neuen Testaments ist erfüllt von Wahrheiten, die wir verstehen müssen. Die noch unerfüllten Vorhersagen des Buches der Offenbarung werden bald in Erfüllung gehen. Dieses prophetische Buch soll jetzt vom Volke Gottes sorgfältig studiert und klar verstanden werden. Es verhüllt nicht Gottes Botschaft, sondern sagt uns eindeutig voraus, was in der Zukunft sein wird. Deshalb, liebe Geschwister, wollen wir uns heute Morgen Gedanken über die sieben Posaunen in der Offenbarung machen. Was sagt uns der Geist der Weissagung zu den Posaunen? 1890 machte Ellen White folgende Aussage dazu. Sie schrieb, wir müssen mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt sein und der Befehlshaber der Heerscharen des Herrn wird an der Spitze der Engel des Himmels stehen, um den Kampf zu leiten. Feierliche Ereignisse, die vor uns liegen, müssen noch geschehen. Posaune um Posaune muss erschallen. Zornesschale um Zornesschale, eine nach der anderen, muss auf die Bewohner der Erde ausgegossen werden. Ereignisse von erstaunlichem Interesse stehen vor der Tür. Bibelkommentar, Seite 544. Und was sagt uns die Bibel zu diesem enorm wichtigen Thema? Das, liebe Geschwister, wollen wir heute Morgen gemeinsam studieren. Die Posaunen bliesen im Alten Testament immer vor wichtigen Ereignissen. Auch wissen wir, dass die Posaunen immer 10 Tage vor dem großen Versöhnungstag geblasen haben. Siehe 3. Mose, Kapitel 23, die Verse 24 bis 27. Alle 49 Jahre haben die Posaunen aber auch am großen Versöhnungstag geblasen. Siehe 3. Mose, Kapitel 25, die Verse 8 bis 10. Um dem Volk anzuzeigen, dass sie im 50. Jahr, auch Erlass oder Jubeljahr genannt, ihr Eigentum zurückbekommen und zu ihrer Sippe zurückkehren werden. Das ist Typologie für uns, denn seit 1844 sind die 2300 Abend und Morgen der Prophetie aus Daniel 8 zu Ende gegangen. Deshalb befinden wir uns jetzt im großen Versöhnungstag und wenn Jesus Christus wiederkommt, wird das Jubeljahr beginnen, und wir bekommen unser Eigentum zurück, das wir durch Adam und Eva beim Sündenfall verloren haben. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter zu Daniel. Daniel bekommt im Kapitel 12, Vers 4 den Auftrag, die für ihn unverständlichen 2300 Abend und Morgen und Kapitel 11 des Buches zu versiegeln. Wir lesen dort, und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dieses Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Hier haben wir jetzt ein versiegeltes Buch. Liebe Geschwister, wo finden wir dieses Buch wieder? In Offenbarung Kapitel 5. Jesus bekommt jetzt nach seiner Himmelfahrt das Buch vom Vater und die Vollmacht über alle Reiche, Gewalt, Macht und Herrschaft. Dieses Buch wird 8-mal in Offenbarung Kapitel 5 erwähnt. 5-mal wird erwähnt, dass es aufgemacht werden soll. 2-mal möchte man hineinsehen, also ein Buch von größter Wichtigkeit. In Gedanken über das Buch Offenbarung auf Seite 40 heißt es, das 5. Kapitel der Offenbarung muss sorgfältig studiert werden. Es ist für diejenigen von großer Bedeutung, die im Werke Gottes für diese Zeit mithelfen sollen. Lasst uns deshalb dieses Kapitel einmal gemeinsam lesen, liebe Geschwister. Offenbarung Kapitel 5, die Verse 1 bis 14. Offenbarung Kapitel 5, 1 bis 14. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Das sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft, aus jedem Stamm, aus jeder Sprache, aus jedem Volk und jeder Nation, und hast sie unserem Gott zu und einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die lebendigen Wesen und um die Ältesten, und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 lebendigen Wesen sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Liebe Geschwister, können wir jetzt das Buch mit den 7 Siegeln aus Offenbarung 5 mit dem versiegelten Buch aus Daniel 12,4 verbinden? Das sagt und bestätigt uns jetzt der Geist der Weissagung. In Ausgewählte Botschaften Band 2 auf Seite 103 lesen wir: Im Buch der Offenbarung wird berichtet, wie der Löwe von Juda die versiegelten Teile des Buches Daniels öffnete. Damit treten die Prophezeiungen Daniels, wie vorausgesagt, noch einmal ins Blickfeld. Da wir an der Schwelle der Erfüllung der Prophezeiungen stehen, sollten wir den Inhalt dieser Botschaften kennen. In Offenbarung Kapitel 6 werden von Jesus die ersten 6 Siegel geöffnet. In Offenbarung Kapitel 8, Vers 1 wird das letzte Siegel von Jesus gebrochen. Hier heißt es in Offenbarung Kapitel 8, 1: Und als es das 7. Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Jetzt verstehen wir auch die Stille nach Luther im Himmel, die in der Elberfelder wie auch im Grundtext richtig mit Schweigen übersetzt wird. Denn Schweigen setzt die Anwesenheit von Personen voraus. Den Engeln gelüstet es, hineinzuschauen. Voller Spannung warten sie darauf, dass der Engel Jesus die versiegelten Teile des Buches öffnet. Dass dieses Buch eine Buchrolle ist, lesen wir in Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2 auf Seite 335. Dort heißt es: Wir werden auch nicht alles verstehen, bis die Buchrolle gänzlich aufgetan ist. Ich zeige euch mal eine Buchrolle, damit man... Und wenn sie erst richtig auf ist, kann man es alles lesen und verstehen. Wir lesen weiter in Vers 2 von Offenbarung Kapitel 8. Und ich sah die 7 Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen 7 Posaunen gegeben. Die Entsiegelung des Büchleins war die Botschaft auf die prophetische Zeit. Den sieben Engeln werden jetzt die sieben Posaunen gegeben, damit sie geblasen werden, um die Menschheit zu warnen und dass sie sich vorbereiten auf das, was in Kürze über die Welt kommen wird. Jetzt lesen wir weiter, Vers 3. Und ein anderer Engel, Jesus, kam und stellte sich an den Altar. Und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Wann war dieser Zeitpunkt, als Jesus an den Altar trat? Wenn wir das verstehen, wissen wir auch, seit wann die Posaunen blasen. Und um das herauszufinden, gehen wir noch einmal zurück zum großen Versöhnungstag in 3. Mose Kapitel 16 und lesen dort die Verse 18a und 33. Dort heißt es, 18a, und er, der Hohepriester, soll hinausgehen zu dem Altar, der vor dem Herrn ist, und für ihn Sühnung erwirken. Vers 33, und er, der Hohepriester, soll Sühnung erwirken für das heilige Heiligtum, für das Zelt der Begegnung und für den Altar soll er Sühnung erwirken. Und für die Priester und für das ganze Volk der Gemeinde soll er Sühnung erwirken. Hier mussten 5 verschiedene Dinge entsühnt werden. Das Allerheiligste, das Heilige, der Altar, die Priester und die Gemeinde. Geschwister, wir haben gerade gelesen, dass der Hohepriester zuerst in das Allerheiligste ging und dann an den Altar. Wir wissen von der Bibel her, dass die Sünde von einem Jahr in das Heilige an den Altar gebracht und symbolisch an den Vorhang des Allerheiligsten gesprengt wurde. Auch im Himmel ist ein Heiligtum und ein Altar, der vor Gott steht, wo 6 Jahre Sünde liegen. Hier haben wir jetzt, dass Jesus an den Altar tritt. Aber wo ging Jesus ins Allerheiligste? Das geschieht in Daniel Kapitel 7, die Verse 9 bis 10 und 13 und 14. Dort heißt es, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen und dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Tausende mal Tausende dienten ihm und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden aufgetan. Vers 13 und 14. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Geschwister, jetzt haben wir beides. In Offenbarung Kapitel 8, 3 tritt Jesus an den Altar. Hier in Daniel Kapitel 7 geht Jesus ins Allerheiligste. Und genauso wird es in 3. Mose Kapitel 16 beschrieben. Während jetzt im Himmel Gerichtszeit ist, wir wissen als Adventisten, dass es seit 1844 ist, möchte Gott die Menschen in seiner großen Liebe aufmerksam machen auf das, was im Himmel geschieht. Und darum lässt Gott in dieser Zeit des Gerichtes auf Erden die Posaunen blasen. Wir haben 7 Posaunen, von denen in der 6. Posaune die Gnadenzeit für die Menschheit zu Ende geht und in den Plagen, die dieselben Elemente haben, übergehen. Dann aber ohne Gnade. In der 7. Posaune haben wir die 7 letzten Plagen. Der Geist der Weissagung macht auf die Gefahren der Endzeit aufmerksam. In Erfahrung und Gesichter heißt es auf Seite 112, ich sah, dass die übrigen nicht vorbereitet sind für das, was über die Erde kommt. Gleichgültigkeit schien gleich einer Schlafsucht, die Gemüter derjenigen zu beherrschen, die vorgeben zu glauben, dass wir die letzte Botschaft haben. Und in Zeugnisse Band 6, Seite 69 heißt es, wir leben inmitten der Gefahren der letzten Tage. In unserem Werk sollten wir das Volk vor der Gefahr warnen, in der es sich befindet. Lasst die feierlichen Szenen, welche die Prophetie uns offenbart hat, nicht unberührt. Wäre unser Volk nur halb wach und könnte es die Nähe der Ereignisse erkennen, die in der Offenbarung vorausgesagt sind, so fände in unseren Gemeinden eine Reformation statt. Im letzten Vers von Offenbarung Kapitel 8, Vers 13 werden wir auch nochmal eindringlich vor den drei noch ausstehenden Posaunen gewarnt und aufmerksam gemacht. Dort heißt es, und ich sah und hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme, weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen drei Engel, die noch blasen sollen. Vier Umweltposaunen blasen schon, Offenbarung Kapitel 8, die Verse 7 bis 12. Und die fünfte Posaune, das erste Weh, schauen wir uns heute gemeinsam an. Die fünfte Posaune schildert uns die geistliche Finsternis, in der sich die Welt und Gottes Gemeinde befindet. Durch den Rauch aus dem Abgrund wird die Strategie, der Schlachtplan Satans dargestellt. Gott möchte uns warnen und zeigt uns, wie raffiniert Satan in der Endzeit arbeitet und verführt. Deshalb ist es wichtig, für die Ereignisse der fünften Posaune Bescheid zu wissen, damit wir den Schlachtplan, die Strategie des Feindes wissen. Denn dann werden wir sicher sein vor seinen Verführungen und siegreich aus diesem geistlichen Kampf hervorgehen. Wir lesen jetzt gemeinsam Offenbarung Kapitel 9, Vers 1. Offenbarung Kapitel 9, Vers 1. Und der fünfte Engel blies seine Posaune. Und ich sah einen Stern, gefallen vom Himmel auf die Erde, und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Liebe Geschwister, der gefallene Stern ist nicht Mohammed, sondern Satan. In Jesaja Kapitel 14, Vers 12 heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Jesus Christus sagt uns in Lukas 10, 18, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Und in Offenbarung 12, 9 heißt es, und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und im 1. Petrus 5, 8 heißt es noch, seid nüchtern und wacht, denn der Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Es wird ihm eine besondere Autorität über das Reich des Abgrunds gegeben, was durch das Symbol des Schlüssels angedeutet ist. Nach dem Grundtext heißt Abyssos Abgrund bzw. Erde. Es ist ein Bild ohne göttliche Ordnung, ohne göttliches Leben und ohne göttliche Gesetze. Ein Bild für Satans Reich. Dieser macht es ganz geschickt. Erst kommt aus dem Reich Rauch, dann Heuschrecken und dann Pferde. Die Verführung wird immer dreister. Wenn die Menschen sich an eine Sache gewöhnt haben, kommen wieder andere Dinge. Verführung geschieht meist nicht plötzlich, sondern langsam über Generationen hinweg. Auch wird unser Denken und Handeln vom Zeitgeist beeinflusst. Da in Vers 1 von Satan die Rede ist, muss der Brunnen des Abgrunds das Gegenteil von der Quelle des ewigen Lebens sein. Was in Johannes 4, 14 beschrieben wird. Dort heißt es, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich, Jesus, ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm gebe, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Im Andachtsbuch Maranatha heißt es auf Seite 110, wir nähern uns der Zeit, in der Fürstentümer und Mächte und böse Geister unter dem Himmel voll in den Kampf gegen die Wahrheit eingesetzt werden. Das ist eine Zeit, in der Satans Verführungsmacht so groß sein wird, dass er, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführen würde. Im 24. Kapitel von Matthäus warnt Jesus uns dreimal vor Verführung. In Vers 4, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, sehet zu, dass euch niemand verführe. Vers 11, und es werden viele falsche Propheten sich erheben und werden viele verführen. Und im Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, so dass, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführt würden. In den Aussagen von Jesus Christus ist eine Steigerung der Verführung zu bemerken, genauso wie sie in der fünften Posaune zu sehen ist. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 1 ist der Schlüssel wieder in der Hand eines Engels. Dort heißt es: Und ich sah einen Engel vom Himmel herabkommen, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Die Bedeutung des Schlüssels finden wir im Buch Das Leben Jesu auf Seite 410. Dort heißt es: Das Himmelreichs Schlüssel sind die Worte Christi. Alle Worte der Heiligen Schrift sind seine Worte und sind hierin eingeschlossen. Diese Worte haben die Macht, den Himmel zu schließen und auch zu öffnen. Sie erklären die Bedingungen, unter denen Menschen angenommen oder verworfen werden. So wird das Werk derer, die Gottes Wort verkündigen, ein Geruch des Lebens zum Leben oder des Todes zum Tode. Ihr Werk hat ewige Folgen. In Lukas 11, 52 sagt Jesus: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und habt auch denen gewährt, die hinein wollten. Deshalb muss der Schlüssel des Abgrunds das Gegenteil sein, also der Schlüssel der Unkenntnis und des Irrtums, weil er jetzt in der Hand Satans gegeben wurde. Im Andachtsbuch Maranatha heißt es nochmal auf Seite 138: Die Welt ist noch nicht in die Hände von Menschen gegeben worden, obwohl Gott zulässt, dass Elemente der Verwirrung und der Unordnung eine Zeit lang die Obermacht haben. Eine Macht von unten ist an der Arbeit, um die letzten großen Szenen des Dramas vorzubereiten. Jetzt zu Offenbarung Kapitel 9, Vers 2. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen wie der Rauch eines großen Ofens. Und es wurden verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Rauch aus dem Abgrund. In Offenbarung 8, Kapitel 3 und 4, Verse 3 und 4 steht Rauch für die Gebete der Heiligen. Hier ist Rauch ein Bild für das Gegenteil, nämlich offene oder verschleierte Satansanbetung durch falsche Lehren und Verführungen, die alles durchdringen. Zum Beispiel Spiritismus, New Age und so weiter. Vor einem Tier, einer politischen, weltlichen Macht, kann man sich eventuell schützen, aber nicht vor Rauch. In Offenbarung 9, Verse 1 und 2 verdunkelt Satan die Erde. In Offenbarung 18, Verse 1 und 2 erleuchtet ein Engel die Erde. Diese Erweckung in Offenbarung 18, der laute Ruf, geht eine falsche Erweckung voraus durch satanische Verführung, wie es uns in der fünften Posaune geschildert wird. Menschen können Jesus, die Sonne der Gerechtigkeit, Psalm 84, 12, durch die Verführung nicht mehr sehen. Satan ist der mächtige Geist, der in der Luft herrscht. Epheser 2, Verse 1 bis 3 und 6 und 12. Satan tut alles, um Jesus und seine Erlösung vom Kreuz beiseite zu schieben. Aber auch sich selber versucht er aus den Gedanken der Menschen herauszunehmen. Ja, wer spricht denn heute noch über Jesus Christus als der Weg, die Wahrheit und das Leben? Und niemand kommt zum Vater als durch ihn. Wer spricht heute noch über Satan, den Teufel, den gefallenen, rebellischen Engelfürsten, der Menschen zum Ungehorsam gegen Gott verführt? Im großen Kampf auf Seite 519 heißt es: Keiner steht in größerer Gefahr, dem Einfluss böser Geister zu erliegen, als der, welcher ungeachtet des bestimmten und umfassenden Zeugnisses der Heiligen Schrift das Dasein und die Wirksamkeit des Teufels und seiner bösen Engel leugnet. Solange wir ihrer List unkundig sind, haben sie einen fast unbegreiflichen Vorteil. Viele achten auf ihre Einflüsterungen, während sie meinen, dass sie in den Eingebungen ihrer eigenen Weisheit folgen. Weil wir uns dem Ende der Zeit nähern, da Satan mit größter Macht wirken wird, um zu betrügen und zu verderben, streut er überall die Meinung aus, dass es ihn überhaupt nicht gäbe. Es ist seine listige Methode, sich und seine Wirkungsweise zu verbergen. Ja, nichts fürchtet der große Betrüger so sehr, als dass wir mit seinen Plänen bekannt werden. Um seinen wahren Charakter und seine Absichten besser zu tarnen, ließ er sich so darstellen, dass sein Name keine stärkere Erregung als Spott oder Verachtung erweckte. Es gefällt ihm sehr wohl, sich als ein lächerliches oder abscheuliches Wesen, als Ungestalt, halb Tier, halb Mensch, abgebildet zu sehen. Es ist ihm angenehm, seinen Namen in Spaß und Spott von denen zu hören, die sich selbst für verständig und wohlunterrichtet halten. Am Ende der Zeit wird Satan mit größter Macht wirken. Der Geist der Weissagung gibt uns auch Auskunft darüber, wann diese Zeit begonnen hat. In Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, auf Seite 132 heißt es: Durch die Verfügung, die der päpstlichen Einrichtung unter Verletzung des Gesetzes Gottes Geltung verschafft, wird sich das amerikanische Volk ganz von der Gerechtigkeit abwenden. Wenn einmal der Protestantismus seine Hand über die Kluft streckt, um die Hand der römischen Macht zu ergreifen, wenn er über den Abgrund hinweg die Hände des Spiritismus umfasst, wenn unter dem Einfluss dieser dreifachen Vereinigung die USA jeden Grundsatz ihrer Verfassung als einer protestantischen und republikanischen Regierung verwerfen und Vorkehrungen zur Verkündigung päpstlicher Unwahrheiten und Irrtümer treffen, dann können wir wissen, dass die Zeit für das außergewöhnliche Wirken Satans gekommen und das Ende nahe ist. Seit den 1960er Jahren ist ganz massiv das außergewöhnliche Wirken Satans zu verspüren, bildlich dargestellt zuerst als Rauch aus dem Abgrund. Hierzu jetzt einige Fakten. 1960, die amerikanische Verfassung wird geändert, damit der Katholik Kennedy US-Präsident werden kann. 1962 bis 65, das Zweite Vatikanische Konzil. Sie waren plötzlich alle Brüder. 1963, Kennedys Besuch beim Papst in Rom. In diesem Jahr wird er auch erschossen. Oktober 65, erster Papstbesuch bei der UNO. 1979, Papst in Amerika. 1984, unter Präsident Ronald Reagan, diplomatische Beziehungen zwischen den USA und dem Vatikan. Die rasante Entwicklung geht weiter. Hier noch einige Treffen aus kürzester Zeit. Im Jahre 2014, am 27. März, trifft der Papst den US-Präsidenten im Vatikan. Am 4. September 2014 wurde der Papst gebeten, der Organisation Vereinter Religionen vorzustehen. Der Vatikan ist übrigens einer der Hauptbefürworter der ökumenischen Bewegung weltweit und in Israel. Papst Franziskus arbeitet unaufhörlich daran, diese eine Weltreligion zu ermöglichen, deren Gefolgschaft dann für alle zwingend sein wird. Am 12.08.2015, Papst pocht auf Schutz des arbeitsfreien Sonntags. Am 25. September 2015, noch nie zuvor hat ein Papst vor so vielen Staats- und Regierungschefs gesprochen. Franziskus hielt eine Rede zum Auftakt des Nachhaltigkeitsgipfels der Vereinten Nationen in New York. Am 24. Mai 2017 empfängt Papst Franziskus US-Präsident Trump im Vatikan. Bald wird der Höhepunkt des außergewöhnlichen Wirkens Satans erreicht sein. Als krönende Tat in dem großen Drama der Täuschung wird sich Satan als Christus ausgeben. Der Rauch aus dem Abgrund, das außergewöhnliche Wirken Satans, wird auch durch andere Phänomene deutlich sichtbar. Oftmals gehen diese Dinge von Amerika aus. Die New Age-Bewegung, die Hippie-Bewegung, die Welle der Rock- und Popmusik, die sanft anfing mit Elvis Presley, den Beatles oder den Beach Boys. Dann kam die östliche Musik dazu, die Rolling Stones und so weiter. Die Musik wurde in den Jahren immer satanischer. Wenn Satan in den 60er Jahren die Musik so angeboten hätte, wie sie den jungen Leuten heute präsentiert wird, dann hätten sie die Musik ganz sicher als Teufelsmusik bezeichnet. 1966 entstand in Amerika die erste Satanskirche. In den 70er Jahren, als Höhepunkt der Hippie-Gegenkultur, wird die freie Liebe praktiziert. Die sogenannte sexuelle Revolution nimmt ihren Lauf. Des Weiteren wird sich gegen alles Mögliche aufgelehnt, zum Beispiel gegen die Regierung oder vor allem gegen christliche Werte und Christus. Das neue Motto lautete auf einmal: Mach dein Ding. Okkulte Ideale werden stark gefördert. Das Interesse an Okkultem nimmt immer mehr zu. Guruwelle, Yoga, transzendentale Meditation, die Reinkarnationslehre und vieles mehr. Östliche Religionen und praktizierender Satanismus haben uns förmlich überschwemmt. Der Spiritismus ist in der Psychologie, Philosophie, in der Medizin und in den Parawissenschaften zu finden. Auch dürfen wir auf gar keinen Fall die heute grassierenden Vorurteile gegenüber dem christlichen Glauben übersehen oder stillschweigend hinnehmen. Der biblische Glaube ist in unserer westlichen Gesellschaft zu einem Tabu geworden, während alles andere, einschließlich Hexerei, Voodoo und Okkultismus, vorbehaltlos akzeptiert wird. Es wird die charismatische Bewegung und der moderne Ökumene ermöglicht und eingeführt. Die Evolutionstheorie wird in den Schulen gelehrt. Die Türen, die christlichen Rednern verschlossen sind, öffnen sich auf einmal weit für solche, die sich radikal für die Förderung von Homosexualität in den Schulen einsetzen. Ideologien wie Feminismus und Gender Mainstreaming führen zu Verunsicherung, Entfremdung und zu zerstörten Familien. Dies alles nimmt verheerende Ausmaße an. Diese werden uns von Paulus im 2. Timotheus, Kapitel 3, Verse 1 und 4 geschildert. Dort heißt es: Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Gott ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Wir gehen jetzt weiter zur Offenbarung, Kapitel 9, Vers 3. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Heuschrecken sind Menschen. Siehe Richter 7, 12, dort heißt es: Und die Midianiter und die Amalekiter und alles aus dem Osten hatten sich niedergelassen in der Ebene wie eine Menge Heuschrecken. Und in Jesaja 40, 22 lesen wir: Er, Gott, thront über den Kreis der Erde, und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Da die Heuschrecken mit Satan in Verbindung stehen, geht es hier um Repräsentanten, Propagandisten und Anhänger Satans. Skorpione, die Macht der Skorpione liegt im Schwanz. Der Schwanz ist gemäß Jesaja 9, Verse 13 bis 15 ein Symbol für falsche Prophetie und falsche Propheten. In Lukas 10, 17, 20 werden Schlange und Skorpione als Teufelsgeister bezeichnet. Und in Hesekiel 2, 6 stehen Skorpione für ungehorsame Menschen. Die Macht zeigt sich darin, dass in unserer heutigen Gesellschaft alles legalisiert ist. Zum Beispiel okkulte Praktiken, Spiritismus, Besprechen von Krankheiten, Astrologie, Pendel, Yoga, Hypnose, Wahrsagerei, Magie und vieles mehr. Die New Age-Bewegung erfüllt alle Lebensbereiche, wie zum Beispiel die Presse, das Radio, Fernsehen, Film, Internet und die Unterhaltungsindustrie, wie zum Beispiel Musik, Literatur, Theater, Kultur, Spielhallen und so weiter. Halloween, Harry Potter, Hexen, Walpurgisnacht, Reiki finden Verbreitung. Diese Feste wie Halloween werden immer mehr in den Vordergrund gerückt. Die Folgen des Stiches, wenn ich mich mit solchen Sachen beschäftige und auseinandersetze: Unruhe, Unfrieden, Depressionen, Psychosen, Neurosen, Suchtanfälligkeit, Enthemmung der Sexualität, organische Schäden, Charakterveränderungen, mit Göttlichem auf einmal nichts mehr zu tun haben wollen und so weiter. In Evangelisation auf Seite 633 schreibt Ellen White: Während wir uns dem Ende nähern, wird der Aberglaube mehr und mehr an Macht und Einfluss gewinnen. Jetzt weiter zur Offenbarung, Kapitel 9, Vers 4. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grünen, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben an ihren Stirnen. In Jesaja Kapitel 44, 3 und 4 ist die symbolische Bedeutung von Gras zu entnehmen. Dort lesen wir: Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge, dass sie wachsen sollen wie Gras, zwischen Wassern wie die Weiden an den Wasserbächen. Und in Jesaja 40,7 heißt es, wahrhaftig, das Volk ist Gras. Im Psalm 1,1-3 finden wir dieselbe Bedeutung für den Baum. Dort lesen wir, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Alles, was er tut, gelingt ihm. Gras und Baum sind hier nach biblischer Definition gläubige Menschen, denen Satan keinen Schaden, kein Leid mehr antun darf, da sie versiegelt sind an ihren Stirnen. Sie stehen unter Gottes Schutz. Ellen White schreibt in Erfahrungen und Geschichte bezüglich der Zeit der Versiegelung: Ich sah, dass Satan gerade in dieser Zeit der Versiegelung bemüht war, Gottes Volk abzuwenden, zu betrügen und zu verdrängen. Ich sah, dass manchen, die der gegenwärtigen Wahrheit nicht fest waren, die Knie zitterten und die Füße glitten. Weil sie nicht fest in der Wahrheit gegründet waren, konnte die Decke des allmächtigen Gottes nicht über sie ausgebreitet werden. Satan versuchte auf jegliche Art, sie da zu halten, wo sie waren, bis die Versiegelung vollendet und die Decke über Gottes Volk ausgebreitet war, während sie draußen ohne Schutz vor dem brennenden Zorn Gottes in den 7 letzten Plagen gelassen wurden. Gott hat angefangen, die Decke über sein Volk auszubreiten und sie wird bald über alle ausgebreitet sein, die am Schlachttag Schutz haben sollen. Gott wird mit Macht für sein Volk wirken und Satan wird es gestattet sein, ebenso zu arbeiten. Ich sah, dass die geheimnisvollen Zeichen, Wunder und falschen Reformationen zunehmen und sich ausbreiten werden. Die Reformation, die mir gezeigt wurde, waren keine Reformationen vom Irrtum zur Wahrheit. Zur Offenbarung, Kapitel 9, Vers 5. Dort heißt es, und ihnen wurde Macht gegeben, nicht dass sie sie töteten, sondern sie quälten 5 Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. 5 Monate ist die Lebensdauer der Heuschrecken. Weil in diesem Fall Heuschrecken Menschen sind, müssen wir von einer menschlichen Generation ausgehen. Seit 1844 haben wir keine prophetische Zeit mehr. Darum dürfen wir die 5 Monate auch jetzt nicht im Jahr-Tag-Prinzip berechnen. Hierzu schreibt Ellen White, seit 1844 ist keine Zeit gesetzt gewesen und es wird auch keine jemals wieder festgesetzt werden. Jetzt zur Offenbarung, Kapitel 6, 9, Vers 6. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden. Sie werden begehren zu sterben und der Tod wird vor ihnen fliehen. In Sprüche 21,6 heißt es, wer Schätze sammelt mit Lügen, wird fehlgehen und ist unter denen, die den Tod suchen. Aber was bedeutet diese Aussage, liebe Geschwister, dass sie den Tod suchen und nicht finden werden? Die Antwort gibt uns wieder Gottes Wort. In Epheser 2, Verse 1 und 2 heißt es, auch ihr war tot durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt. Unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Und dazu heißt es im Bibelkommentar auf Seite 430, wie Gott Christus von den Toten auferweckt hat, auf dass er Licht und Unsterblichkeit durch das Evangelium brächte und so sein Volk von ihren Sünden rettete, so hat Christus gefallene Menschen vom geistlichen Tode auferweckt und ihre Herzen mit Hoffnung und Freude erfüllt. Also, gemeint ist hier der geistliche Tod. Diesen geistlichen Tod werden sie jetzt in der Zeit der 5. Posaune noch nicht finden. Er wird vor ihnen fliehen, solange es noch Menschen gibt, die für die Wahrheit eintreten, Gottes Wort verkündigen und sich für Menschen einsetzen, die sich in geistlicher Finsternis befinden. Und solange der Heilige Geist noch an den Herzen der Menschen arbeiten kann, um sie zur Umkehr zu bewegen. Die dritte Engelsbotschaft wird noch mit großer Macht verkündigt werden. Ja, es ist noch Gnadenzeit für die Menschen. Weiter zu Offenbarung Kapitel 9, Verse 7 bis 9. Und die Gestalten der Heuschrecken waren gleich zum Kampf gerüsteten Pferden. Und auf ihren Köpfen war es wie Siegeskränze gleich Gold. Und ihre Angesichter waren wie Menschenangesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare. Und ihre Zähne waren wie die von Löwen. Und sie hatten Panzer. Und das Geräusch ihrer Flügel war wie das Geräusch von Wagen mit vielen Pferden, die in den Kampf laufen. In diesen Versen begegnen uns drei Hinweise auf Rom bzw. auf Babylon. Siegesgrenze gleich Gold. Gold, Babylon, siehe Daniel 2, Vers 38. Zähne wie Löwenzähne. Löwe, auch wieder Babylon, siehe Daniel 7. Und Panzer wie eiserne Panzer. Eisen, Rom, auch da Daniel Kapitel 2. Rom und Babylon sind Symbole für die Papstkirche sowie andere Kirchen und Religionen, die sich dem Papsttum unterordnen. Gerüstete Pferde sind Menschen, die zum Kampf bereit sind. Diese Auslegung finden wir in Joel, Kapitel 2, Verse 4 und 5. Dort heißt es: Sein Aussehen ist wie das Aussehen von Pferden, und wie Reitpferde, so rennen sie. Wie das Rasseln von Kriegswagen klingt es, hüpfen sie über die Gipfel der Berge. Wie das Prasseln der Feuerflamme, die Stoppeln verzehrt. Sie sind wie ein mächtiges Volk zum Kampf gerüstet. In der fünften Posaune sind Pferde unter Satans Befehl und setzen sich in Bewegung. Wenn er am Ende der fünften Posaune erscheint und in der sechsten Posaune mit seinem Heer losmarschiert. Siegesgrenze, ein Zeichen des Sieges der Armee Satans, absolute Herrschermacht. Menschenangesicht zeigt Intelligenz, Klugheit, Erfindergeist, Gewandtheit, Weitblick und so weiter. Ein Bild für unser Zeitalter der Vernunft, der Wissenschaft und des Fortschritts und der menschlichen Erfindungen. Frauenhaar, Symbol der Verführung, deutliche Hinweise hier auf geistliche Hurerei. Offenbarung Kapitel 17, die Hure Babylon. Zähne wie Löwen. Im Psalm 57, 5 heißt es: Ich liege mitten unter Löwen. Verzehrende Flammen sind die Menschen. Ihre Zähne sind Spieße und Pfeile und ihre Zungen scharfe Schwerter. Die Löwenzähne, das Sonntagsgesetz oder auch schon Krieg. Eiserne Panzer, rasselnde Flügel, ein Bild für die Schnelligkeit, siehe Daniel 7. Löwen und Panther mit Flügeln, Unerreichbarkeit, Erhabenheit. Ein gepanzertes Pferd mit Flügeln ist unerreichbar im Kampf. Der Höhepunkt der satanischen Täuschung und Verführung wird sein, wenn Satan, der König des Heeres, selbst erscheint. Er, der Engel des Abgrunds, übernimmt dann persönlich die weiteren Entwicklungen. Bisher war er im Hintergrund. Zum Schluss der fünften Posaune heißt es in Vers 11 des 9. Kapitels: Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Hierzu noch zum Abschluss im Bibelkommentar auf Seite 210. In dem letzten Kampf gegen den Fürsten des Lebens hat er, Satan, ein Heer von menschlichen Kräften zusammengestellt, um das Gesetz Gottes umzustoßen, das Fundament seines Thrones darstellt. Wir haben in der fünften Posaune aber nicht nur eine Zeit der Verführung, sondern auch eine Zeit der Globalisierung der Wirtschaft, der Finanzwelt und der Politik. Eine neue Weltordnung wird angestrebt. Autoren in Büchern und Medien schreiben den Jesuiten und Freimaurern eine treibende Rolle zu. Wir erleben in der heutigen Zeit weltumspannende Vereinigungen durch die Ökumene. Diese Dinge werden in Offenbarung 13 vorausgesagt. In Lukas 21, 28 sagt Jesus uns: Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jetzt noch zur Offenbarung Kapitel 9, Vers 10. Und sie haben Schwänze gleich Skorpionen und Stacheln, und ihre Macht ist in ihren Schwänzen, den Menschen 5 Monate zu schaden. Schwanz vom Skorpion mit Stachel. Das heißt, hinter dem verführerischen Angesicht verbirgt sich Gewalt. Vom Angesicht wird man angezogen. Wenn es aber sein Maul auftut, dann sieht man sein wahres Gesicht. So ist es mit dem verlockenden Angebot unseres New Age-Zeitalters. Die Gefahr wird vom Skorpionschwanz auf das Maul ausgeweitet. Die 5 Monate, eine Menschengeneration. Bei den Heuschrecken wurde es gesagt und bei den Pferden. Dann sind es zwei Menschengenerationen. Aber ab wann jetzt eine Menschengeneration gerechnet wird, wissen wir nicht. Der Herr möchte auch nicht, dass wir anfangen zu rechnen. Zur Offenbarung Kapitel 9, Verse 11 und 12. Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Abylion. Das eine Wehe ist vorüber. Siehe, es kommen noch zwei Wehe nach diesen Dingen. Abaddon bedeutet Zerstörer. Abylion heißt einer, der ausrottet. Zum Schluss möchte ich euch noch aus dem großen Kampf auf Seite 624 vorlesen. Furchtbare, übernatürliche Erscheinungen werden sich bald am Himmel bekunden als Zeichen der Macht Wunder wirkender Dämonen. Die Geister der Teufel werden hingehen zu den Königen der Erde und zu der ganzen Welt, um sie in Täuschung gefangen zu halten und zu veranlassen, sich mit Satan in seinem letzten Krieg so gegen die Regierung des Himmels zu vereinen. Als krönende Tat in dem großen Drama der Täuschung wird sich Satan als Christus ausgeben. Die Kirche hat lange Zeit bekannt, auf die Ankunft des Heilandes, das Ziel ihrer Hoffnung, zu warten. Nun wird der große Betrüger den Anschein erwecken, dass Christus gekommen sei. In verschiedenen Teilen der Erde wird sich Satan unter den Menschen als ein majestätisches Wesen von verwirrendem Glanz offenbaren, der von Johannes in der Offenbarung gegebenen Beschreibung des Sohnes Gottes gleicht. Die Herrlichkeit, die ihn umgibt, ist unübertroffen von allem, was sterbliche Augen je gesehen haben. Es ertönt der Jubelruf, Christus ist gekommen, Christus ist gekommen. Das Volk wirft sich anbetend vor ihm nieder, während er seine Hände erhebt und es segnet, wie Christus seine Jünger segnete, da er auf Erden lebte. Seine Stimme ist weich und gedämpft, doch voller Wohlklang. In mildem, bemitleidenden Ton bringt er einige derselben gnadenreichen himmlischen Wahrheiten vor, die der Heiland einst aussprach. Er heilt die Gebrechen des Volkes, behauptet dann in seinem angemaßten Charakter Christi, dass er den Sabbat in den Sonntag verändert habe und gebietet allen den Tag, auf den sein Segen ruhe, zu heiligen. Er erklärt, dass alle, die bei der Feier des siebenten Tages bleiben, seinen Namen lästern, da sie sich weigern, auf seine Engel zu hören, die er mit Licht und Wahrheit zu ihnen sandte. Es wird Satan aber nicht gestattet sein, die Art und Weise des Kommens Christi nachzuahmen. Das erste Wehe ist vorüber, es kommen noch zwei Wehe. Und das zweite Wehe, die sechste Posaune, werden wir beim nächsten Mal zusammen studieren. Beenden möchte ich diese Predigt mit einer Verheißung aus Jesaja, Kapitel 41, Vers 10. Dort lesen wir: Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Amen.